Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Brasilien war lange der größte Sklavenmarkt der Welt. Erst im Jahr 1888 wurde dort der Handel mit Menschen endgültig verboten, so spät wie in sonst keinem anderen westlichen Land. Und bis dahin hatte die portugiesische Kolonie fast 5 Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner verschleppt und importiert, die dann auf Zuckerrohrplantagen, in der Holzwirtschaft, aber vor allem auch in Gold- und Silberminen arbeiten mussten. Der preisgekrönte Comicautor Marcelo de Salete hat jetzt ein spannendes, kaum bekanntes Kapitel dieser Kolonialgeschichte nachgezeichnet in seinem Band Angola Janga, eine Geschichte von Freiheit. Lea Hübner hat den Comic ins Deutsche übersetzt und ist jetzt mein Gast im Kompressor. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung hier ins Studio.
Angola Janga, das ist, kann man sagen, sowas wie ein heimliches Königreich. Wer genau lebte da und gab es solche Orte tatsächlich?
Ja, also es gab diesen Ort tatsächlich. Man kann ihn sogar heute besuchen. Es gibt am historischen Ort ein großes Museumsareal seit einigen Jahren. Es gab viele solcher Orte und Angola Janga ist aber das größte selbstverwaltete, selbstorganisierte Gemeinwesen, was entflohene Schwarze, um selbstbestimmt in Freiheit zu leben, organisiert und aufgebaut haben. Und es bestand aus verschiedenen kleinen Ansiedlungen, genannt Quilombos. Und Quilombos gab es aber in ganz Brasilien. Im Comic ist hinten auch ein Anhang, da sind unter anderem Karten, wo man das dann auch sehen kann. Und Angola Janga heißt Klein Angola. Das ist in der Kimbundu-Sprache, das ist eine Bantu-Sprache, der Bezeichnung für Klein Angola. Und es war aber öffentlich eher bekannt als Palmares. Das ist eher die Bezeichnung der Region in der Serra da Barriga im Nordosten Brasiliens, wo sehr viele Palmen eben den Waldbestand prägten und deswegen Palmares. Wer lebte dort? Das waren eben entflohene Sklaven. Die riskierten ja Leib und Leben, also wurden vielleicht gefangen und dann nicht umgebracht, sondern waren ja wertvoll, also hart bestraft und weiter im Zwangsarbeitseinsatz weiter genutzt. Also man musste richtig gut sich verstecken. Deswegen vielleicht so die Assoziation mit geheim. Diese Orte waren also gut geschützt und nutzten die Vorteile vom Terrain in den Bergen und im Wald versteckt. Ein Trick war auch, dass sie dezentral funktionierten. Also auch das große Gemeinwesen Angola Janga funktionierte dezentral mit verschiedenen Ansiedlungen. Die Hauptstadt Macaco hatte mitunter bis zu 6.000 Einwohner.
So viele, okay.
Ja, man muss sich vorstellen, dass in der Zeit, also 1664, hatte Recife, die Küstenstadt Brasiliens, gerade mal 8.000 Einwohner. Also das ist
Wahnsinn.
Wirklich eine große Dimension. Ja. Angola Janga bestand fast 100 Jahre lang. Das war ein Affront gegen die Kolonialgesellschaft und mehrere Militärexpeditionen wurden gegen die dort Lebenden ausgesandt. Es gab aber übrigens auch Leute, die sonst keinen Platz in der kolonialen Gesellschaft hatten. Zum Beispiel ganz kleine die Subsistenzbauern, die ungeschützt waren, schlossen sich dem Gemeinwesen an.
Okay.
Oder auch der eine oder andere Mestize oder Weiße, der auch anders dachte und dann eben dort aufgenommen werden konnte.
Interessant. Jetzt wird diese Geschichte von Palmares, dem realen Palmares, also heruntergebrochen auf das Schicksal einiger Hauptpersonen, die da so exemplarisch also stehen. Es gibt den Anführer dieser entflohenen Sklaven, Zumbi. Dann gibt es einen Gouverneur als Widersacher, der natürlich auch dieses Königreich ausrotten will. Aber es gibt auch einen Kopfgeldjäger, interessanterweise auch. Jemand, der Sklaven zurückbringen soll, obwohl er selbst mal einer war. Welche Figur hat Sie möglicherweise besonders beeindruckt?
Hier war es die alte Kuka, das ist eine Schamanin. Die hat mich so berührt, weil sie ist eigentlich weise und mächtig, aber in dem ganzen Kontext eben doch eher ohnmächtig. Und ich habe mich gefragt, wie das sein muss, wenn man seine Kultur, Tradition an so einen, sage ich mal, feindlichen Ort mitnimmt und bewahren möchte. Und das hat mich sehr berührt. Und der Autor hat es ja auch wunderschön mit vielen Symbolen und Zeichen und auch Sachen, die er dann erklärt von der Bantu, von verschiedenen Bantu-Kulturen, sehr schön auch gezeichnet und gezeigt auf so eine poetische Art und Weise. Also davon habe ich mich sehr verzaubern lassen. Und diese alte, weise Kuka, die doch sehr geschätzt ist, hat mich sehr fasziniert.
Auch interessant, so eine Art Nebenschauplatz, aber die Verstrickung der katholischen Kirche mit dieser, ja, mit dieser, wie es in den USA so schön hieß, eigentümlichen Institution der Sklaverei. Wie wird in dem Comic darüber erzählt?
Also es ist ja nicht überraschend, die katholische Kirche stand auf Seiten der Herrschenden. Es gab auch eine Geschichte aus dem Alten Testament, die von Kain und Abel, die ja zur Legitimation der Versklavung schwarzer Menschen diente. Im Gegensatz zu Indigenen, wo ja doch einige Missionare sich einsetzten, dass die bitte verschont werden sollten, woraufhin auch umso massiver dann eben Afrikaner verschleppt wurden. In diesem Comic ist ganz gut zu sehen, wie die Gutshöfe haben auch eine Kapelle. Da gibt es einen Pastor am kleinen Ort. Der ist mit einer Kontrollinstanz letzten Endes auch. Die Sklaven wurden ja auch zwangschristianisiert oder oberflächlich. Das sind alles auch Zugänge zu Personen und Kontrollmechanismen. Mhm. Natürlich hat sie auch wie sonst üblich sozusagen karitative Gesten. Hier im Comic wird ein kleiner Junge, der weise wird, weil seine Eltern auf so einer Sklavenjagd ums Leben kommen. Den nimmt eben dann eine Familie auf und der Pfarrer kümmert sich darum.
Hm. Nun erzählt Marcelo de Zarete, glaube ich, im Vorwort, wie er im Grunde von diesem ganzen Kapitel Sklaverei ja durch die Subkultur erfahren hat, durch Rap-Songs, wirklich durch eine Off-Kultur. Wie geht das Land Brasilien heute mit diesem kolonialen Erbe um? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig jetzt in der Kürze zu beantworten, aber tut sich da viel?
Ja, das ist leider inzwischen ja wieder abgebrochen. Also es hat sich viel getan. Also wie gesagt, es gibt zum Beispiel diese Gedenkstätte, dieses Museumsareal direkt in Palmares. Es gibt auch ein ganz tolles Museum in São Paulo, das ist das Museu Afro-Brasil. Da hat der Marcelo de Salete auch ein bisschen mitgearbeitet. Er hat ja auch für sein Werk sehr lange geforscht. Es gibt seit den 90er Jahren als Ergebnis auch der schwarzen Bewegung, den Dia da Consciência Negra, also den Tag des schwarzen Bewusstseins. Das ist an dem der Tag zum Gedenken der Ermordung von Zumbi dos Palmares, von diesem berühmtesten Anführer. Und das war auch der Punkt, wo Marcelo de Salete stutzig geworden ist als Schulkind. Er hat mir mal erzählt, dass er eine Klassenkameradin hatte, die ganz selbstbewusst gesagt hat, heute ist dieser Tag des schwarzen Bewusstseins. Und ihm fiel auf, dass er nichts weiß und dass er auch gar keine positiven Vorbilder kannte. Und genau, das hat ihn dann seitdem auch nicht mehr verlassen. Und es ist insgesamt ein riesen Nachholbedarf in der brasilianischen Geschichte. Auch die Kulturverdienst und alles Mögliche, überhaupt die Anerkennung, statt die typische klischeehafte Sicht auf Unterprivilegierte, die kriminell sind. Also es wird sich einfach nicht genügend gefragt, woher das kommt. Und die Wurzeln sind natürlich in der Kolonialgeschichte. Und mich selbst hat es auch sehr betroffen gemacht, weil in meiner Schulzeit beispielsweise der transatlantische Dreieckshandel sehr nüchtern abgehandelt wurde. Es war Menschenhandel. Und also auch wir sind da aufgefordert, eigentlich über unseren Part in diesem Kapitel der Geschichte, die uns hier Marcelo de Salete als Innenansicht einer schwarzen, widerständigen Stimme bietet, auch Gedanken zu machen.
Mhm. Mehr als 11 Jahre hat der Comic-Künstler Marcelo de Salete an diesem eindrucksvollen Band gearbeitet. Lea Hübner hat ihn ins Deutsche übersetzt. Angola Janga, eine Geschichte von Freiheit, ist im Verlag Bahu Books erschienen. 432 Seiten, kosten 29 €. Und wir danken herzlich für Ihren Besuch.
Dankeschön.